Ich möchte heute etwas ungewöhnlich in die Predigt starten. Ihr dürft euch mal so richtig bequem hinsetzen. Da habt ihr mir jetzt was voraus. Schließt gerne mal die Augen. Und dann achte einfach mal auf deinen Atem. Versuch mal, tief durch die Nase einzuatmen und ganz langsam durch den Mund wieder auszuatmen. Und versuch mal, länger auszuatmen als einzuatmen. Und jetzt darfst du gerne wieder deine Augen öffnen und deine Ohren. Wie geht's dir gerade? Wie hat sich das für dich angefühlt? Merkst du einen Unterschied zu vorher? Was wir gerade gemacht haben, ist eine sogenannte Aktivierung des Parasympathikus. Der Parasympathikus, wie der Name schon verrät, ist der Gegenspieler vom Sympathikus. Das Ganze ist Teil von unserem vegetativen, sogenannten autonomen Nervensystem und ist zuständig für Stress, das ist der Parasympathikus, und Entspannung, das ist der Sympathikus. Und das Coole ist, dass Atmen, tief durch die Nase einatmen, länger durch den Mund ausatmen, den Parasympathikus aktiviert und damit zur Entspannung führt. Das Gleiche könnt ihr merken, wenn ihr das sogenannte Waldbaden macht. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, wie gut es euch eigentlich geht, wenn ihr so langsam durch einen Wald lauft. Gemeinschaft und Lachen haben auch einen guten Einfluss auf den Parasympathikus und Singen und Summen und sogar Gurgeln. Ihr habt gelacht, ihr seid entspannt, sehr gut. Das Interessante ist, dass in dem Moment mehr Informationen von unseren Organen zum Gehirn fließen als umgekehrt. Entspannung oder auch Stress ist also gar keine reine Kopfsache. So, keine Sorge, das ist keine Biopsychologie-Vorlesung hier. Ich bin schon am Ende, ihr müsst euch das auch nicht alles merken. Aber vielleicht war ja was Neues dabei. Im Psychologiestudium nimmt das alles sehr viel mehr Raum ein. Was hat das Ganze jetzt in einem Gottesdienst zu suchen? Wenn ich wissen will, wie ich mich entspannen kann, dann frage ich halt meinen Physiotherapeuten, die Hausärztin vielleicht noch oder eine Psychologin. Aber jetzt, hier und heute, wenn ich in den Gottesdienst gehe, in die Gemeinde gehe, dann geht es doch ums Seelenheil, oder? Ich möchte geistlich wachsen. Ich möchte eine fromme Predigt hören. Vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Gedanken ja wieder. Mein Eindruck ist, dass wir uns als Christen oft auf unser geistliches Leben und die Seele fokussieren. Vielleicht habt ihr das Lied der Outbreak Band im Kopf, Ewigkeit. Im Refrain heißt es, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Ich mag dieses Lied total gerne, aber tatsächlich ist die Vorstellung, dass nur unsere Seele weiterlebt, überhaupt nicht biblisch begründbar. Die Trennung von Körper, Seele und Geist entspricht nicht dem hebräischen biblischen Denken. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört und wisst, woher das kommt. Genau, es ist altgriechisches Denken. Platonismus ist so eine Ecke, aber ich werde auch keine Philosophievorlesung halten jetzt. Wer sich damit näher beschäftigen möchte, Wikipedia und Google, gute Quellen, unerschöpflich, was man da alles findet. Im altgriechischen Denken lebt nur die Seele weiter. Die Seele wird als unsterblich angesehen und der Körper ist im Grunde genommen wie ein Gefängnis, eine Fessel. Und die Seele kann nur erlöst werden, wenn sie sich vom Körper löst. Und ich glaube, dass es nicht nur die Altgriechen früher gedacht haben, sondern dass das in unserer Gesellschaft ein sehr weit verbreitetes Denken ist. Und auch ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das eigentlich nicht das ist, was wir in der Bibel finden. Dabei klingt das irgendwie so plausibel, so einfach. Man kann sich das so gut vorstellen. Und außerdem tauchen ja die Begriffe Seele, Körper, Geist irgendwie auch in der Bibel auf. Aber ich möchte da jetzt noch mal ein bisschen genauer hingucken. Das hebräische Wort für Seele, Nefesh, taucht schon direkt am Anfang in der Schöpfungsgeschichte auf, nämlich in 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens, das ist Ruach, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Er wurde Nefesh. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr im September hat Daniel eine Predigt gehalten zu Ruach, zum Atem Gottes, zum Geist Gottes. Die Bibel spricht also davon, ganz am Anfang, dass dieser Atem des Lebens dem Menschen eingehaucht wurde und der Mensch eine Seele wurde. Nicht er bekam eine Seele oder sie wurde irgendwie aktiviert, sondern er wurde Nefesh. Das biblische Menschenbild ist also wirklich anders als dieses platonische Altgriechische. Es gibt keine Teile. Wir haben keine Seele, wir sind Seele. Und die Bedeutung dieses hebräischen Wortes Nefesh für Seele ist ganz vielfältig. Es kann auch Kehle bedeuten, es kann für unsere Gefühle und Bedürfnisse stehen oder eben einfach für Leben stehen oder Person bedeuten. Könnte ich das ein bisschen so vorstellen, so ein 3000-Seelendorf. Das ist ja mit Seele ist ja auch die ganze Person gemeint. Und die Bibel spricht eben nie von einem unsterblichen Teil des Menschen und die Seele verlässt den Körper auch nicht beim Sterben. Und jetzt die spannende Frage, was passiert denn stattdessen? Und da wollen wir uns mal angucken, was Paulus in 1. Korinther 15 schreibt. Das ist nämlich der Brief an die Christen in Korinth. Und Korinth, Griechenland, die waren wahrscheinlich recht gut im griechischen Denken. Also gar nicht überraschend, dass Paulus da vielleicht mal was zu sagen musste. Und genau, wir lesen den Text einfach mal gemeinsam. Vielleicht stellt jetzt jemand die Frage, wie ist das denn, wenn die Toten wieder zum Leben erweckt werden? Wie wird der Körper aussehen, mit dem sie erscheinen? Wie dumm du doch bist. Was du säst, wird nur dann wieder zum Leben erwachen, wenn es vorher stirbt. Und bei dem, was du säst, ist es ja so. Du säst ja nicht die Gestalt der Pflanze, die dann entstehen wird, sondern ein einfaches, nacktes Korn. Zum Beispiel ein Weizenkorn oder irgendein anderes. Gott hat jedem seine ganz eigene Gestalt gegeben, so wie es ihm gefiel, und also auch jedem einzelnen Samenkorn seine jeweilige Gestalt. Dazu muss ich sagen, wo hier steht, wie dumm du doch bist, kann man auch mit nah übersetzen, damit ist jemand gemeint, der Gott nicht in sein Denken einbezieht. Also ihr sollt hier nicht euch beleidigt fühlen. Und es geht weiter. Genauso ist es bei der Auferstehung der Toten auch. Es wird in einer vergänglichen Gestalt gesät, aber in einer unvergänglichen Wirklichkeit werden die Menschen dann wieder zum Leben erweckt. Ja, ohne bleibende Ehre wird der Mensch in die Erde gelegt, aber er wird auferstehen in großer Herrlichkeit. So kann man sagen, in Schwachheit wird gesät und in Kraft ereignet sich dann die Auferweckung. Ein ganz natürlicher Körper wird in die Erde eingesät und ein von Gottes Geist gestalteter Körper wird wieder zum Leben erweckt. Wenn es einen natürlichen Körper gibt, dann gibt es auch einen geistlichen Körper. Genauso steht es ja in Gottes Buch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Person, Nephesh. Doch er, der letzte Adam, Jesus, wurde zu einem Geist, der Leben hervorbringt. Hier wird es ein bisschen interessant mit den Bibelübersetzungen, weil Körper ist eigentlich auch nicht so eine richtig gute Übersetzung. Also eigentlich ist der Leib gemeint und damit wieder dieses Ganze. Also es ist tatsächlich sprachlich schwierig, das so herauszuarbeiten und eine gute Vorstellung davon zu bekommen. Also wir bekommen keinen neuen Körper, sondern wir werden ein neuer Leib. Der natürliche Körper stirbt, der sogenannte seelische Leib. Und ein geistlicher Leib wird auferweckt. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie genau ich mir das vorzustellen habe. Also wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, dann freue ich mich über den Austausch. Aber in Philipper 3, Vers 21 wird klar, dass unser neuer Leib dem von Jesus entsprechen wird. Und ich muss sagen, das finde ich ziemlich cool. Gott denkt so ganzheitlich und er ist so mächtig und das möchte ich davon mitnehmen, dass er in der Lage ist, uns komplett zu verwandeln. Er ist so mächtig, dass er nicht nur irgendwie eine mickrige Seele und einen Teil kriegt er irgendwie aus unserem Körper raus und dann geht die irgendwie in den Himmel. Nein, er ist so mächtig, dass er in der Lage ist, uns komplett als Ganzes zu verwandeln. So mächtig, so geheimnisvoll, dass wir natürlich keine Vorstellung davon haben, wie das aussehen soll. Ich meine, wir können ja nur schwer begreifen und nur glauben, dass Jesus auferweckt ist von den Toten und diesen geistlichen neuen Leib hat, dem wir entsprechen werden. Ich finde es ziemlich großartig und so einfach das auch ist, sich das mit der Seele irgendwie vorzustellen als ein Teil, aber irgendwie ist das Denken cooler. Mich erfüllt das mit Freude. Ja, weg ein bisschen von dem Bibeltext. Die Frage ist ja, was hat es jetzt so mit uns zu tun? Wir wissen jetzt so ungefähr, was nach dem Tod passiert. Es ändert vielleicht und hoffentlich unseren Sprachgebrauch. Aber jetzt für unseren Alltag ist das ja eigentlich auch gar nicht so relevant. Ich glaube, diese Nicht-Trennung in Körper, Seele, Geist ist sogar sehr wichtig. Wenn wir an die Schöpfungsgeschichte denken, dann steht da Gottes Auftrag an uns drin, diese Schöpfung, die er gemacht hat, zu bewahren. Kann es nicht Schöpfungsbewahrung bedeuten, wenn wir einfach mal durchatmen? Erinnert euch an die Atemübung vorhin? Ich hoffe, ihr seid etwas zur Ruhe gekommen. Ich glaube, das ist Schöpfungsbewahrung. Könnt ihr mal mit dem Arzt eures Vertrauens sprechen, wie viel er von Stress hält in Bezug auf eure Gesundheit. Auch Gebet kann so vielfältig sein. Darin wird das für mich auch so deutlich, dass das ein Ganzes ist. Wir können in Gedanken natürlich beten, wir können das laut aussprechen mit unserem Mund, wir können auf die Knie gehen, die Arme erheben. Das Ganze unterstützt sich gegenseitig und ist ganzheitlich. Und die Bibel sagt, wir sollen Frieden untereinander halten, sofern es an uns ist. Mal ehrlich, also wenn ich müde bin und richtig erschöpft, dann bin ich nicht so friedlich. Vielleicht ist ausreichend Schlaf ja eine Form von Lobpreis. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass nicht nur unsere Seele Christ ist, sondern wir als gesamter Leib, als Ganzes, Körper, Seele und Geist, wir sind Christen. Unser Glaube ist weder eine reine Kopfsache, noch basiert er nur auf unseren Gefühlen. Und gleichzeitig sorgt Jesus nicht nur für unser körperliches Überleben, was ich schon ziemlich cool finde, wenn ihr mal in Matthäus 6 guckt, so egal, also er sorgt dafür, dass wir genug zu essen, zu trinken haben, anzuziehen, aber er kann auch alle unsere Gefühle nachempfinden. Er reißt ganze Gedankengebäude ein, wie es dann in 2. Korinther heißt. Und vielleicht habt ihr auch schon erlebt, wenn der Heilige Geist zu euch redet, dass ihr das körperlich spürt, weil ihr so eine Unruhe habt und denkt, ich muss jetzt aber nach vorne gehen und diesen Bibelvers teilen. Vielleicht ging es euch letzte Woche so. Oder dieses Lied. Glaube ist etwas Ganzheitliches. Spürbar, fühlbar, denkbar, alles. Und ich glaube, nicht nur diese Nichttrennung ist relevant für unser Christsein, diese Nichttrennung in Körper, Seele, Geist, dieses Verständnis von uns als Ganzem, sondern es gibt noch ein Denken, was ich muss mich da in die eigene Nase fassen, selber bei mir oft beobachte, was nah verwandt ist mit dem und was auch seinen Ursprung hat in diesem altgriechischen Denken. Und das ist unser Hang danach, dass wir die Welt gerne in geistlich und weltlich einteilen. Geistlich, heilig, spirituell, wir haben verschiedene Wörter dafür. Und auf der anderen Seite weltlich, säkular, materiell. Das sind richtig praktische Schubladen. Und wenn ihr jetzt die Schubladen mal zählt, in die ihr so alle geistlichen und weltlichen Aktivitäten reinpackt, dann sind es deutlich mehr weltliche Schubladen, würde ich meinen. Vielleicht sogar 90-95%. Dieses Denken, diese Teilung in weltlich und geistlich ist nicht biblisch begründbar. Dieser große Teil dieser weltlichen Schubladen ist nicht bedeutungslos für Gott. Vielleicht habt ihr das schon mal bei euch selber beobachtet, super frustrierend, wenn man annimmt, dass Beten und Bibel lesen und irgendwie Gemeinschaft mit anderen Christen oder vielleicht noch über Jesus reden mit Nichtchristen, dass das irgendwie geistlich wäre und man merkt, wie wenig Anteil das am eigenen Leben hat und dann denkt, aber der größte Teil meines Lebens ist ja irgendwie, Gott, was machen wir damit? Das fühlt sich richtig blöd an. Wenn wir Jesus gefragt hätten, wie es um sein geistliches Leben steht, ich glaube, er hätte uns sehr irritiert angeguckt und gesagt, was meinst du, mein ganzes Leben? Geistlich taucht im Neuen Testament bei Paulus auf und meint vom Geist geleitet. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das alles in unserem Leben umfassen sollte. Gott ist überall. Aber ich denke, wir schließen ihn oft aus einem Großteil unseres Lebens aus. Was ist, wenn uns der Beruf, in dem wir arbeiten, richtig viel Spaß macht, aber wir sind nicht der Pastor? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass ihr alle im Vollzeitdienst seid? Hier vorne zu stehen und zu predigen ist nicht geistlicher, als zu Hause den Abwasch zu machen. Gott ist immer da. Rechnen wir mit seiner Gegenwart? Dürfen wir einen Abend mit Freunden, leckerem Essen, einem Gläschen Wein wirklich genießen? Wie oft vergessen wir Gott dabei, weil wir denken, ja, den geistlichen Teil meines Lebens habe ich erfüllt, dann darf ich jetzt ja auch mal das andere machen. Redest du mit Jesus über deine Kollegen und deine Urlaubsplanung? Wer entscheidet, was du kaufst? Bewahrt dein Stromanbieter die Schöpfung? Wie sieht's mit eventuellen Kapitalanlagen aus? Die sind dafür berühmt-berüchtigt, dass eher in fossile Energien investiert wird. Lässt du dir bei Herausforderungen auf der Arbeit oder bei der Kindererziehung von Jesus helfen? Glaubst du Gott, dass er in den banalsten Situationen da ist und Rat weiß? Wie viel stressfreier wäre unsere Arbeit mit ihm? Wie viel lustiger eine Auto- oder Bahnfahrt? Wie viel mehr würden wir all das Gute von ihm wahrnehmen, wenn wir diese Trennung nicht ständig machen würden? Wie viel entspannter wären wir? Wie viel besser würde es uns gehen? Wie viel mehr würden wir Gott erleben, sein Wirken? Und ich glaube, es geht vielen von uns so. Das sitzt teilweise wirklich tief. Und ich mache selber diese Trennung ganz oft und denke, der erste Schritt ist mal zu beobachten, wo das so passiert. Wo fühle ich mich vielleicht schuldig? Und dann möchte ich dir zusprechen, dass das nicht das ist, wie Jesus das Ganze sieht. Und ich glaube, wir dürfen gemeinsam lernen, unseren ganzen Alltag, unser gesamtes Leben geistlich zu gestalten. Das hier ist ein besonderer Rahmen, wo wir uns darauf ausrichten können, wo wir uns Zeit nehmen. Aber Gottes Reden ist immer möglich. Aber hören wir hin? Und es sind vielleicht Kleinigkeiten. Ich mache das manchmal, wenn, vielleicht kennt ihr das, wenn in euer Haus oder eure Wohnung irgendwie eine Wespe oder eine Biene reinfliegt und dann ist so, okay, kurzer Angstmoment und wie fliegt sie jetzt wieder raus? Und ich habe mir tatsächlich angewöhnt zu sagen, Jesus, kannst du die rausschicken? Und die fliegt immer direkt raus, die findet irgendwie den Weg. Und dann denke ich mir, hey, das ist irgendwie, vielleicht ist das der kindliche Glauben, den Jesus meinte, ihnen alles einzubeziehen. Ich habe Psychologie studiert, lustigerweise haben mich Menschen gefragt, also Christen, naja, als Christ, jetzt mal ehrlich, Psychologie? Beim BWL-Studium hat mich das lustigerweise niemand gefragt. aber warum machen wir da so Unterschiede? Warum denken wir, dass irgendwas vielleicht gefährlich ist für unseren Glauben? Ich saß in Vorlesungen, Neuroanatomie, Biopsychologie, und hatte den Eindruck, dass Gott neben mir sitzt und sagt, habe ich schon cool gemacht, oder? Wenn ihr Jesus in alles mit reinnehmt, das ist so, so cool. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Ich stehe da selber, glaube ich, noch recht am Anfang. Und vielleicht nehmen wir uns eine kurze Zeit und ihr dreht euch einfach mal zu der Person neben euch und sprecht mal darüber, wie es euch damit geht. Wo fällt euch das auf, dass ihr ja in diesen Schubladen denkt? Wo wollt ihr vielleicht nächste Woche einen kleinen Unterschied machen und sagen, da will ich umdenken? Nehmt euch mal die Zeit. Wir werden gleich das Lied Mittelpunkt singen. Und ja, seht das ruhig auch als Entscheidung, wo ihr Gott vielleicht bislang ausgeklammert habt, dass er dort wieder in den Mittelpunkt eures Lebens kommen darf. Aber jetzt dürft ihr reden.